Professor Klaus Dörre möchte noch etwas klarstellen, weil es einige Anfragen gegeben hat bezüglich eines ganz speziellen Punktes. Ich darf Sie bitten, noch einmal zum Pult zu kommen.
Also nur als Hinweis, es gab die Frage dann, du hast über den Osten gesprochen, aber was ist eigentlich mit Baden-Württemberg? Und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Ich habe ein paar wichtige Untersuchungen jetzt, also ich bin ja selektiv durchgegangen, nicht zitiert. Und im PowerPoint, der Ihnen zur Verfügung steht, denke ich nicht, also ich würde ihn jedenfalls freigeben, finden Sie zwei Folien, die sind überschrieben, exklusive Solidarität. Und das ist, sind Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung, die wir in einem großen Werk des Mercedes-Konzerns gemacht haben, in Baden-Württemberg, wo 30% der Arbeiter AfD gewählt haben. So, und da gibt es eine Frage oder ein Item, das lautet, eine Gesellschaft, die versucht, jeden mitzunehmen, ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Und in dieser repräsentativen Befragung stimmen 54% der zu 99% gewerkschaftlich organisierten Arbeiter dieser Aussage zu. Und da haben die Betriebsräte gesagt, als wir das präsentiert haben, die Kollegen haben die Frage nicht verstanden. Und dann haben wir qualitativ gefragt, nur Vertrauensleute. Und der erste Vertrauensmann kam gleich und sagte, ich habe nichts gegen Hartz-IV-Bezieher, aber eins ist doch auch klar, die Hälfte von denen will doch gar nicht arbeiten. So, und so ging es weiter, nicht? Dieses Phänomen nennen wir exklusive Solidarität. Exklusive Solidarität meint, die Beschäftigten sind solidarisch, aber nur unter ihresgleichen, nämlich unter Stammbeschäftigten. Das nennen wir exklusive Solidarität und das ist sozusagen von der radikalen Rechten gewissermaßen zu popularisieren. Darauf wollte ich nochmal hinweisen, das können Sie im PowerPoint aber sehen. Und Sie finden dort auch die Links zu den Studien, die Sie sich einfach aus dem Berliner Journal, aus den WSI-Mitteilungen und so weiter kostenlos runterladen können. Jetzt auch noch mit vielen Ergebnissen, über die ich gar nicht berichtet habe. Das war es jetzt aber endgültig. Ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt den Zug kriegen muss, ja, und will aber keine weitere Zeit klauen. Danke.
Herzlichen Dank. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur zweiten und letzten Keynote unserer Fachtagung. Ich darf Judith Büringer als Rednerpult bitten. Sie ist Geschäftsführerin von Arbeit Plus und es geht in ihrem Vortrag um Arbeitsmarktpolitik in Zeiten großer Transformation.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich habe eine dreifache Herausforderung zu bewältigen. Einerseits quasi die letzte Rednerin heute zu sein und Sie nach Ihrer Kaffeepause auch noch entsprechend abzuholen. Das ist die erste große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist, nach Klaus Dörre zu reden. Das empfinde ich tatsächlich als challenging, aber ich nehme die Herausforderung an. Aber es war, finde ich, eine wunderbare Vorlage auch zu dem, was ich sagen will und zu dem, was vielleicht auch in den Statements ein Stück weit schon gekommen ist, nämlich die Frage nach diesen zukunftsfähigen Bildern einer Gesellschaft. Also wie wollen wir leben und wie wollen wir arbeiten? Diese Frage ist ja jetzt schon in den Wortmeldungen gekommen und auf die möchte ich auch gerne ein bisschen vertiefend eingehen. Und die dritte Herausforderung ist sicher, in diesem riesenkomplexen Themenfeld einen guten Weg durchzumanövrieren, wo Sie sich mitgenommen fühlen, wo es nicht so eindimensional ist, aber wo es gleichzeitig nicht so komplex ist. Also diese kleinen drei Herausforderungen liegen vor mir. Ich hoffe, Sie gehen mit mir auf die Reise. Und ich würde gern so drei große Felder beleuchten. Das eine nochmal Arbeit im Wandel, wobei ich das Gefühl habe, dieser Themenbereich ist vor allem in den Workshops heute am Vormittag, aber auch jetzt in den Ausführungen von Klaus Dörre relativ intensiv beleuchtet worden. Insofern gehe ich da vielleicht ein bisschen großzügiger drüber. Das heißt, was sind denn diese großen Transformationen in der Arbeitswelt, in denen wir uns mittendrin befinden? Ich glaube, sie stehen nicht vor der Tür. Ich glaube, wir sind mittendrin. Und gibt es sowas wie gute Arbeit für alle? Und als ich hergefahren bin im Zug, ich bin nicht in der Früh gekommen, sondern am Vormittag, hat jemand auf Twitter diese Frage gestellt unter dem Hashtag Arm trotz Arbeit, warum Arm trotz Arbeit und Prekarität dann immer in Verbindung mit Migration gebracht wird und ob das nicht eigentlich etwas ist, das uns alle betrifft. Und daher habe ich sozusagen diesen zweiten Ausblick auch gute Arbeit für alle genannt, weil ich tatsächlich glaube, dass es uns alle betrifft. Und weil ja auch Klaus Dörre sehr schön gesagt hat, dass, oder gezeigt hat in den empirischen Forschungen, dass Prekarität sozusagen nichts ist, was an den Rändern der Arbeitsgesellschaft vonstatten geht, sondern dass es mit uns allen etwas macht, dass diese Verunsicherung und Unsicherheit uns alle durchdringt und diese Arbeitswelt als Ganzes durchdringt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Momentum einerseits, um solidarisch zu sein, solidarisch zu handeln und auch solidarisch Politik zu machen. Diesen letzten Satz, dass man glaubt, dass man nicht alle mitnehmen kann, weil sich das nicht ausgeht, quasi von sich zu weisen und zu beweisen, dass das möglich ist. Und als dritten großen Punkt die Rolle der Arbeitsmarktpolitik, weil das sozusagen auch ein bisschen der Boden ist, auf dem ich stehe oder der Hintergrund, vor dem ich spreche. Also ich spreche sozusagen nicht vor dem Hintergrund einer gewerkschaftlichen Organisation, sondern einer zivilgesellschaftlichen Organisation einerseits. Das ist die Österreichische Armutskonferenz, die sich ja ganz intensiv mit dem Thema Armut, soziale Ausgrenzung und Erwerbsarbeit auseinandersetzt. Und andererseits spreche ich als Netzwerk Arbeit Plus. Wir sind ein Netzwerk von gemeinnützigen sozialen Unternehmen, die sich mit dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit und Integration in den Arbeitsmarkt beschäftigen. Also soweit so im Hintergrund, soweit auch zu dem Boden, auf dem ich stehe. Und diese drei Felder würde ich gern mit Ihnen sozusagen bearbeiten. Und das Ganze, damit es quasi auch ein bisschen, ist keine PowerPoint, sondern eine Brezi. Ich bin da nicht total geübt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich später spreche, dann sollte ich es ein bisschen anregender machen. Also da bewegt sich einiges. Gut, zum ersten Punkt. Arbeit im Wandel. Also wir sind sozusagen, und das werden wir alle erleben, das haben wir heute mehrfach gehört, wir sind in einer Arbeitswelt im Wandel, wir befinden uns in einer Arbeitswelt, die großen Transformationen, großen Wandlungen unterworfen ist. Und da möchte ich gerne ein paar Punkte herausgreifen. Einerseits Arbeit als Spiegel der Gesellschaft, was ist diese große Integrationskraft der Arbeit, Arbeit sozusagen als ganz wichtige Form von Sinnstiftung, von Teilhabe, von Existenzsicherung. Und was sind die Herausforderungen im 21. Jahrhundert, mit denen wir konfrontiert sind? Wie ist das mit dem neuen Prekariat, über das wir schon sehr viel gehört haben? Dann zeige ich Ihnen ein paar Zahlen zum Thema Arbeitsmarktdemografie und würde gerne die Frage stellen, was ist schon normal an diesem Normalarbeitsverhältnis und würde gerne so diesen Terminus des Normalarbeitsverhältnisses unter Vollbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung challengen und schauen, ob das tatsächlich so ist und ob das auch ein Konzept ist, das uns in Zukunft weiterhelfen wird als Vision. Vielleicht zum ersten Punkt, Arbeit als Spiegel der Gesellschaft. Das wissen wir alle, dass Arbeit nach wie vor so eine ganz zentrale Kategorie unserer Gesellschaft ist, dass Arbeit sozusagen und Erwerbsarbeit auch die Basis unseres Sozialstaats ist. Also dass der Sozialstaat, so wie der Sozialstaat, wie unsere sozialen Sicherungssysteme aufgebaut sind, orientieren sie sich einfach ganz stark am Thema Erwerbsarbeit. Alle, die beruflich mit dem Thema Arbeit, Arbeitsmarktintegration zu tun haben, wissen um die Sinnstiftung und Identitätsstiftung von Arbeit. Das wissen wir, wenn wir mit Menschen arbeiten, die keine Arbeit haben oder langzeitarbeitslos geworden sind, wie entscheidend Arbeit ist. Und wir wissen, und das haben wir jetzt quasi zu Genüge gehört, was passiert, wenn diese Verunsicherung und die Prekarisierung, die eben nicht nur die am Rand betrifft, sondern die uns alle betrifft, welche gesellschaftlichen weitreichenden Konsequenzen das haben kann, von Rechtspopulismus oder wie wir jetzt gehört haben, bis zum Faschismus und zur Entsolidarisierung. Also welche weitreichenden Konsequenzen dieses Thema Arbeit und Arbeit im Spiegel der Gesellschaft und wiederum die Gesellschaft spiegelt sich auch stark in der Arbeitswelt. Ich glaube, das ist das Faszinierende am Thema Arbeit, das ist das Faszinierende am Thema Arbeitsmarktpolitik, dass es so ein unglaublicher Dreh- und Angelpunkt ist für unsere Gesellschaft und wie diese Gesellschaft auch beschaffen ist. Arbeit im 21. Jahrhundert und sozusagen in welchen, was erleben wir jetzt, was sind so die großen Brüche, was sind diese großen Transformationen, was ist der große Wandel, in dem wir uns befinden? Und alle denken natürlich an dieses Thema Digitalisierung und auch Globalisierung, das völlig neue Anforderungen an arbeitende Menschen stellt. Außerdem sehen wir, dass sich immer mehr Menschen am Erwerbsarbeitsmarkt beteiligen und unterschiedliche Menschen, das zeige ich dann auch noch später anhand von ein paar Daten und Zahlen und Fakten. Steigendes Bewusstsein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es ein steigendes Bewusstsein ist oder ob es eher mehr ein Gefühl dafür ist, dass Arbeit mehr ist als Erwerbsarbeit, sondern dass es ganz vielfältige Tätigkeiten gibt, dass wir ganz vielfältig beschäftigt sind und dass immer weniger Zeit bleibt, sich all diesen Arbeiten auch zu widmen, beziehungsweise dass diese unterschiedlichen Arbeiten extrem ungleich verteilt sind. Dazu dann auch noch ein bisschen später mehr. Und wir sehen so etwas wie eine Erosion des Normalarbeitsverhältnisses. Das wurde vorher sehr gut dargelegt, wie brüchig Erwerbsbiografien sind und dass dieses Normalarbeitsverhältnis als Vollzeitverhältnis, als existenzsicherndes Arbeitsverhältnis so einfach nicht mehr Realität ist und eigentlich etwas ganz anderes Normalität wird. Und wenn wir uns jetzt ein paar Zahlen und Daten und Fakten anschauen zum Thema Arbeitsdemografie, also was verändert sich tatsächlich, und ich nehme da wirklich nur ein paar Aspekte heraus, da könnte man wahrscheinlich eigene Vorträge machen zum Thema, wie wandelt sich die Arbeitswelt und wie schaut das quasi in Zahlen aus, dann greife ich einerseits diesen Punkt des Alters heraus. Und da sehen Sie quasi drei Altersgruppen, 15- bis 19-Jährige, 55- bis 59-Jährige und 60- bis 64-Jährige. Die mittlere Gruppe, ich hoffe, Sie können das sehen, das ist immer ein bisschen eine Herausforderung mit den Farben, aber die mittlere Gruppe fehlt, also quasi diese Alterskohorte von Menschen zwischen 19 und 55, die fehlt, weil sie relativ konstant ist bei 80%. Aber die großen Veränderungen sind einerseits bei den Jüngeren, 15 bis 19 Jahre, das ist die rote Linie. Bei den 15- bis 19-Jährigen sieht man, dass die Erwerbsbeteiligung leicht sinkt. Warum? Weil es einfach längere Ausbildungszeiten gibt. Und bei den 55- bis 59-Jährigen, das ist sozusagen der obere Verlauf, da sieht man einen extrem starken Anstieg. Also Menschen arbeiten länger, natürlich weil das Pensionsalter angestiegen ist, aber auch weil Menschen älter werden, weil sie länger am Erwerbsprozess teilhaben wollen, weil sie sich länger beteiligen. Und auch bei den 60- bis 64-Jährigen sieht man sozusagen diesen ganz starken Anstieg. Dann der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte. Hier sieht man auch, dass hier quasi der Anteil stark ansteigt. Von 2008, wo es ungefähr 16% waren, 2017 sind es dann 22%. Also hier steigt der Anteil von Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte. Und hier, und das ist sozusagen auch signifikant, immer mehr Frauen nehmen am Erwerbsarbeitsprozess teil. Hier wiederum die Gesamtgruppe ist die rote in der Mitte. Oben sieht man die Gruppe der Männer, wo die Erwerbsbeteiligung leicht sinkt, und die Gruppe der Frauen, wo die Erwerbsbeteiligung stark ansteigt in den letzten über 30 Jahren. Genau, und das ist sozusagen ein Thema, das heute schon sehr intensiv behandelt wurde, diese Frage nach dem Prekariat. Die Frage, also man sieht sozusagen eindeutig, dass diese neue Vielfalt in den Erwerbsbiografien sozusagen auch viele negative Effekte hat, viele neue Beschäftigungsformen entstehen, die man als atypisch bezeichnet, die man als prekär bezeichnet, die von Kurzfristigkeit und vor allem von Unsicherheiten geprägt sind. Und auch diese Zahlen wurden heute schon genannt, auch schon in der Begrüßung genannt. Zahl der Working Poor, ungefähr 8% in Österreich. Hier sieht man noch ein paar Vergleichsdaten von anderen europäischen Ländern, und man sieht hier auch den EU-Schnitt. Die Zahlen von Niedriglohnbezieherinnen im Prozent der Erwerbstätigen. Auch hier sieht man sozusagen, dass, also hier sozusagen sind wieder die verschiedenen Länder quasi, sieht man hier, und worauf ich Sie besonders aufmerksam machen will, ist sozusagen Deutschland, wo man auch das sieht, was Klaus Dörre schon erwähnt hat, nämlich dass durch die Einführung von Hartz IV ein enormer Niedriglohnsektor geschaffen wurde, in viel größerem Ausmaß als jetzt noch bei uns, aber das sollte uns sozusagen ein warnendes Beispiel sein. Und was man hier nicht sieht, aber was man auch weiß, ist, dass der Anteil der Frauen im Niedriglohnbereich extrem hoch ist. Und zur letzten Frage in Bezug auf diesen ganzen Themenkreis von prekären Beschäftigungen und der Frage, was ist denn eigentlich ein Normalarbeitsverhältnis, also was ist denn eigentlich normal, dann sieht man hier sozusagen ganz klar auch nochmal das Ausmaß von Vollzeit und Teilzeit. Jetzt schaue ich nochmal, okay, das sieht man da gar nicht gut. Das ist ein bisschen okay. Hier unten sehen Sie sozusagen die Prozentzahl, jetzt funktioniert es besser. Das Normalarbeitsverhältnis quasi Vollzeit 66% der Menschen und in Teilzeit arbeiten 21%, also ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Und hier sieht man nochmal atypisch, wenn man die Teilzeit herausrechnet, ungefähr 13%. Und man sieht hier, ich glaube, ich bräuchte irgendwie einen anderen Pointer oder so, weil der mir immer wieder, okay. Und man sieht hier sozusagen noch einmal extrem eindrücklich bei den Frauen, dass Frauen sozusagen unter 50%, also 49%, 47% steht hier, Vollzeit arbeiten und zu 38% in Teilzeit arbeiten und zu 15% atypisch, wenn man wiederum die Teilzeit herausrechnet. Also hier sieht man sozusagen schon sehr stark diesen Time Gap, der auch Frauen betrifft. Also einerseits jetzt mal in der Frage der Erwerbstätigkeit, aber wir werden später sehen, dass es auch einen Time Gap gibt in Bezug auf die Sorgearbeit von Frauen. Und mit dieser Frage, was ist denn eigentlich jetzt ein Normalarbeitsverhältnis und was ist eigentlich normal angesichts dieser doch drastischen Zahlen, würde ich gern sozusagen zu einem nächsten Punkt kommen und diesen Punkt der Analyse ein Stück weit verlassen. Also ich glaube, die Frage, die wir uns tatsächlich stellen müssen, und ich glaube, vor allem, wenn man sich sozusagen die Situation von Frauen am Erwerbsarbeitsmarkt anschaut, sieht man, dass Teilzeitbeschäftigung de facto die Norm sind, dass atypische Beschäftigungsverhältnisse de facto die Norm sind, also dass dieses Normalarbeitsverhältnis bei Frauen einfach so gar nicht mehr stimmt. Und damit verbunden die Frage ist, wenn wir von Vollbeschäftigung sprechen oder Vollzeitbeschäftigung sprechen, ist das wirklich das erstrebenswerte Modell für die Zukunft? Ist es das, was wir uns tatsächlich für die Zukunft wünschen? Oder wäre es nicht besser, dieses Konzept der Arbeit genauer zu betrachten und zu schauen, was sozusagen das Ganze der Arbeit sein könnte? Also was sozusagen unabhängig von der Erwerbsarbeit in diesem Begriff der Arbeit eigentlich drinnen steckt. Und das Ganze der Arbeit nimmt in Wirklichkeit ernst, dass die alte Gleichung, dass Erwerbsarbeit zur Existenzsicherung führt, dass alle genügend Arbeit haben, nimmt ernst, dass diese Gleichung schon lange nicht mehr für sehr viele Menschen stimmt und schlägt vor, dass es so etwas wie eine neue Formel der Arbeit gibt, dass man sozusagen sieht, dass Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist. Frigga Haug nennt das die 4-in-1-Theorie, dass sie sagt, in Wirklichkeit ist Arbeit auch Sorgearbeit. Es ist die Erwerbsarbeit, es ist die Sorgearbeit, es ist auch freiwilliges Engagement oder politisches Engagement. Auch das braucht Zeit, auch das ist Arbeit. Und sie geht sogar so weit, dass sie von Eigenarbeit spricht. Sie sagt, es gibt auch so etwas wie Arbeit an sich selbst, wo man sich sozusagen regeneriert, wo man sich weiterbildet, wo man sich erholt. Und all das gehört zum Kreis der Arbeit dazu. Und das würde uns vielleicht einen ganz neuen Blick auf das Thema Arbeit und auch Verteilung von Arbeit ermöglichen. Okay, genau. Arbeiten und Leben, wenn man sozusagen so eine Perspektive einnimmt und das Ganze der Arbeit in den Blick nimmt und sieht, dass Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist, dass es sozusagen unterschiedliche Aspekte von Arbeit gibt, für die ich Zeit brauche und anerkenne, dass Betreuungspflichten sozusagen nicht die Norm sind, also nicht die Ausnahme sind, sondern die Norm sind, dann würde das meinen Blick sozusagen ein Stück weit radikal ändern Und Adelheid Biesecker sagt so schön, wir sollten eigentlich alle keine Zeit haben, oder man könnte auch sagen, wir haben eigentlich gar keine Zeit, 40 Stunden Erwerbsarbeit die Woche zu leisten, weil wir genügend andere Zeit brauchen für andere Arbeit. Und was sehr schön ist, dass in diesem Modell eigentlich auch so das Thema der Leistungsträger ein Stück weit ad absurdum geführt werden würde. Hier könnte man wiederum sagen, dass sich ein Manager, der sich rühmt, 60 Stunden die Woche Erwerbsarbeit zu leisten, in mindestens drei anderen Arbeitsbereichen ein Minderleister ist. Also hier könnte man sehr schön auch mit diesem Leistungsbegriff spielen und ihnen ein Stück weit auf den Kopf stellen. So viel zum Thema Arbeit im Wandel. Also man sieht quasi, wir sind da in großen Transformationen. Es gibt große Transformationsbewegungen, es gibt große Veränderungen. Und die Frage ist jetzt, und die ist vorher gestellt worden, wie wollen wir denn arbeiten und leben? Wie wollen wir das in Zukunft bewerkstelligen? Und wie wollen wir dafür sorgen, dass es tatsächlich sowas wie gute Arbeit für alle geben kann? Und ich glaube, es sind vier Punkte, auf die ich gern eingehen würde. Es sind wahrscheinlich wesentlich mehr. Das ist wiederum die Frage der Komplexität. Aber ich würde gern vier herausstreichen. Das eine ist das Thema faire Verteilung von Arbeit, das ich jetzt schon kurz angesprochen habe. Dann sozusagen auch die menschenrechtliche Perspektive auf Arbeit. Ich glaube, wenn wir uns noch einmal die Arbeitsmarktpolitik der letzten 30 Jahre anschauen, dann sehen wir ganz stark, wie wir von einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik übergegangen sind. Wenn wir die Theorien und die Empirie von Klaus Dörre dazustellen, der sozusagen auch zeigt, wie sehr das Prekariat alle diszipliniert und dazu führt, dass sozusagen sich auch niemand mehr traut, Arbeitsbedingungen in Frage zu stellen. Und wenn wir auch schauen, wie die verschiedenen Ausgestaltungen der Arbeitsmarktpolitik, die Mindestsicherung, auch sozusagen alle Diskussionen rund ums Thema Notstandshilfe der letzten Regierung, die meiner Meinung nach auch noch nicht gebannt ist, diese Gefahr, dass die Notstandshilfe tatsächlich abgeschafft wird, wie wir diesen disziplinierenden Blick auf das Thema Arbeitsmarktpolitik umwandeln könnten in einen menschenrechtlichen Blick. Also dieses Menschenrecht auf Arbeit tatsächlich ernst zu nehmen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Arbeiten ist Lernen, da geht es ganz stark um diese Verbindung von Arbeiten und Lernen und die Frage, wie schaffe ich es, dass es so etwas wie ein lebensphasenorientiertes Arbeiten und auch Lernen gibt und wie können wir diese zwei Punkte miteinander verbinden. Und weil das Thema Digitalisierung natürlich eines ist, das allgegenwärtig ist, würde ich Sie auch noch gerne konfrontieren mit einem Begriff, den wir sehr gern verwenden, nämlich dem Begriff der digitalen Inklusion, weil im Moment sozusagen, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, sehr oft die Frage ist, wie können sich Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitslose mit der Digitalisierung beschäftigen. Sehr oft wird das dann verhandelt unter dem Thema Skills, also welche Fähigkeiten können wir in den verschiedenen Branchen, welche Fähigkeiten müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier auch erlernen. Und ich glaube, es wird ein ganz wesentliches Detail eigentlich gar nicht in den Blick genommen, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, nämlich das der digitalen Inklusion. Und wiederum ist das ein Thema, das, glaube ich, nicht nur Langzeitarbeitslose, arbeitslose Menschen, ältere Menschen betrifft, sondern, und da zeige ich Ihnen dann ein paar Punkte dazu, die wir herausgefunden haben, sondern das uns alle betrifft. Also dieses Thema der digitalen Inklusion und damit verbunden auch in Wirklichkeit eine große Scheu vor dieser digitalen Welt ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und ich glaube, es sollte den Fokus viel mehr auf dieses Thema digitale Inklusion legen oder zumindest genauso wichtig nehmen wie das Thema der digitalen Skills. Zum ersten Punkt, das habe ich schon ein Stück weit erwähnt, ich bin tatsächlich überzeugt, dass wenn diese alte Gleichung nicht mehr stimmt, wenn diese alten Gleichungen in der Arbeitswelt nicht mehr stimmen, nämlich dass Erwerbsarbeit automatisch existenzsichernd ist und dass Erwerbsarbeit automatisch auch zu Teilhabe in dieser Gesellschaft führt, dann brauchen wir eine neue Formel für Arbeit. Und ich glaube, dass diese neue Formel einerseits in der neuen Definition, andererseits in der neuen Bewertung und als drittes in der neuen Verteilung von Arbeit liegt. Und was meine ich damit? Was die neue Definition betrifft, habe ich schon gesagt, da beziehe ich mich ganz stark auf Frieda Haug, die eben sagt, Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit. Und nur als Beispiel, das ist eine kleine Aktion, die wir im Netzwerk Arbeit Plus gemacht haben, wo wir quasi mit einer Sticker-Aktion, wo drauf gestanden ist, auch das ist Arbeit, Menschen eingeladen haben, uns zu zeigen, wo in ihrem Leben Arbeit viel mehr als Erwerbsarbeit viel mehr als Erwerbsarbeit ist. Das war eine sehr, sehr schöne Aktion, wo wir sehr viele Einsendungen bekommen haben und wo wir so ein Stück weit versucht haben, darüber nachzudenken, dass Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist. Der zweite Punkt ist natürlich das Thema Bewertung. Und damit meine ich nicht, dass Sorgearbeit bezahlt wird. Das wäre ein viel zu banaler Umkehrschluss. Und ich glaube, das könnten wir uns auch in Wirklichkeit gar nicht leisten. Aber es reicht schon, wenn wir uns anschauen, wie die Brutto-Medianeinkommen nach den Branchen sind. Und hier sieht man ein Beispiel von 2018. Die durchschnittliche Bezahlung im Bereich Energieversorgung und Bergbau und die durchschnittliche Bezahlung im Bereich Gesundheit und Erziehung. Beides natürlich, also okay, da fehlt jetzt wieder was, Gesundheit und Soziales und Erziehung und Unterricht. Ich sehe schon irgendwie, Prezi ist nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber ich sage es Ihnen einfach dazu. Gesundheit und Soziales und Erziehung und Unterricht. Und da wissen wir natürlich, das sind Branchen, das sind Bereiche, wo vor allem Frauen beschäftigt sind. Das heißt, hier gilt, dass dort, wo Frauen beschäftigt sind, automatisch quasi auch die Löhne niedrig sind, die Bedingungen schlechter sind. Also insofern, glaube ich, brauchen wir ganz dringend auch sowas wie eine neue Bewertung von Arbeit neben der neuen Verteilung von Arbeit. Und als dritten Punkt, eigentlich hätte es jetzt einen dritten Punkt geben sollen, genau, die ungleiche Verteilung von Arbeit, das wissen wir alle, das ist die letzte Zeitverwendungsstudie, wir wissen, die ist schon 10 Jahre alt. Die letzte Regierung, aber auch die Regierung davor, hat es nicht der Mühe wert gefunden, diese Zeitverwendungsstudie zu wiederholen. Und in dieser Zeitverwendungsstudie, die man in Österreich gemacht hat, sieht man sozusagen ganz klar, dass Frauen viel mehr Zeit quasi 55 Stunden pro Woche Care- und Erwerbsarbeit leisten, Männer 49. Und wenn man die Folie davor oder die Zahlen davor dazu tut und sieht, dass Frauen aber mehr in Teilzeit arbeiten, sieht man quasi die unverhältnismäßige Mehrarbeit von Frauen im Bereich von Care und Sorge. Also Arbeit ist ungleich verteilt und Arbeit müsste viel gerechter verteilt werden, einerseits zwischen Männern und Frauen, aber natürlich auch zwischen denen, die zu viel Arbeit haben, Stichwort Burnout, Stichwort Arbeitsintensität, die immer höher wird, und Menschen, die arbeitslos werden, die langzeitarbeitslos werden, Menschen über 50. Man hat vorher die Erwerbsbeteiligung gesehen und wir wissen ja auch, wie hoch der Wunsch ist von Menschen, dass sie länger arbeiten, dass sie länger am Erwerbsprozess teilhaben können, aber es zum Teil nicht können, weil es de facto für Menschen über 55 Jahre sowas wie ein totales Marktversagen gibt, wenn es um den Arbeitsmarkt geht. Also wenn Menschen über 50 Jahre alt sind, dann ist sozusagen ihr Geburtsdatum allein schon ein totaler Ausschlussgrund vom Erwerbsarbeitsmarkt. Der zweite Punkt, okay, das kommt jetzt noch einmal, okay, so. Und jetzt geht es hoffentlich weiter. Genau, zum Thema Arbeit als Menschenrecht, das habe ich schon ein bisschen ausgeführt, quasi im Unterschied zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, im Unterschied zu Sanktionen, wenn man Arbeit als Menschenrecht begreift und hier auch eine menschenrechtliche Perspektive einnimmt, wo ich das Gefühl habe, das tun wir in der Arbeitsmarktpolitik so gut wie nie oder viel zu wenig, dann bedeutet das auch konsequenterweise, dass wir längerfristige Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Menschen, auch für jene, die nicht zu den Bedingungen des regulären Arbeitsmarkts arbeiten können, bereitstellen. Und damit natürlich decke ich sozusagen ganz, ganz viele Menschen. Es beginnt beim Themenbereich Menschen mit Behinderung, wo natürlich immer noch nicht überall quasi auch existenzsichernde Einkommen bezahlt werden oder nur Taschengeld bezahlt wird, und geht bis zu dem Thema von den schon erwähnten älteren arbeitslosen oder langzeitarbeitslosen Menschen, wo es einfach Angebote braucht, und zwar konkrete Jobangebote und nicht nur Beratungsangebote. Und es braucht sozusagen auch eine ganzheitliche Perspektive auf das Thema Arbeit und auf das Thema Beschäftigung. Zum Thema Arbeit ist Lernen und Arbeiten und Lernen. Ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt, dass Arbeiten und Lernen Hand in Hand gehen müssen, dass es integrierte Modelle braucht, wo man Arbeiten und Lernen miteinander verbindet, wo man anhand von Lebensphasen diese zwei Konzepte miteinander verbindet. und wo man dieses Thema lebensbegleitendes oder lebenslanges Lernen auch tatsächlich ernst nimmt. Im Moment habe ich das Gefühl, wird das oft so als Konzept in den Mund genommen, aber nicht konsequent sozusagen auch im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verfolgt oder das genützt, wo Arbeiten und Lernen schon tatsächlich verbunden wird, zum Beispiel in sozialen Unternehmen, wo man Qualifizierung und Beschäftigung miteinander verbindet oder wo man verschiedene Stufenmodelle schafft, die Hand in Hand gehen. Ich glaube, da könnte es noch sozusagen viel mehr verbundene Konzepte geben. Und zum Thema digitale Inklusion, das habe ich schon kurz erwähnt. Ich glaube, das ist ein wesentliches Konzept, die Digitalisierung, die uns alle betrifft. Und hier nur ganz kurz auch wieder eine kleine Grafik. Es ist ja so interessant, wenn man über das Thema Digitalisierung redet, da gibt es die, die sagen, es werden ganz viele Jobs wegfallen und dann gibt es die, die sagen, es werden keine Jobs wegfallen und genau wissen wir es alle nicht. Wir können davon ausgehen, dass viele Jobs neu entstehen, dass viele Jobs jetzt auch im Bereich Kreislaufwirtschaft, Green Jobs, also es wird viele Herausforderungen und auch viele multiple Krisen geben, wo neue Jobs entstehen. Aber was wir auf alle Fälle sagen können und was wiederum für die Frage nach der Bewertung von Arbeit sehr relevant ist, dass es Arbeitsbereiche geben wird, wo wir jetzt schon relativ genau wissen, dass sie durch die Digitalisierung nicht substituiert werden können. Also hier sieht man quasi so eine Einschätzung vom IAB, Bergleute, Mineralgewinnung, Chemie- und Kunststoffberufe, zu wie viel Prozent diese Berufsgruppen durch die Digitalisierung, durch Roboter, durch Maschinen substituiert werden können und die gleiche Einschätzung für Gesundheitsberufe und Lehrer, Lehrerinnen. Also ich glaube, das ist schon ganz eindrücklich und insofern sehen wir auch, dass Digitalisierung jetzt eine große Chance sein kann, die Dinge neu zu bewerten und sozusagen neu über diese Gruppen nachzudenken. Also so viel zum Thema gute Arbeit für alle. Ja, das ist möglich. Ich glaube, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Das waren nur ein paar davon. Und jetzt als allerletzter Punkt, weil ich sozusagen auch gebeten wurde zu sagen oder mir die Frage zu stellen, was kann denn die Arbeitsmarktpolitik hier beitragen? Also was kann die Arbeitsmarktpolitik konkret tun, um einige dieser Visionen Wirklichkeit werden zu lassen oder um so verschiedene Ansatzpunkte weiter zu verfolgen? Und genauso wie ich vorher diese vier Themenbereiche aufgemacht habe, ein paar Vorschläge, sie sind nicht erschöpfend, zu diesen unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist einmal zum Themenbereich faire Verteilung von Arbeit. Das ist heute schon gefallen, wahrscheinlich schon öfter gefallen, auch in den Workshops und natürlich auch in der öffentlichen Debatte, das Thema Arbeitszeitverkürzung. Das ist natürlich eine relevante und eine wichtige und ich glaube genau die richtige Forderung zur genau richtigen Zeit. Hier zu fordern, dass es sozusagen eine Erwerbsarbeitszeitverkürzung gibt und damit einhergehend, und das finde ich wichtig, auch eine neue Verteilung von Arbeit, und zwar von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen. Und automatisch führt das natürlich auch zu einer neuen Verteilung von Arbeit zwischen denen, die zu viel haben und die zu wenig haben. Was es unbedingt braucht, sind neue Formen der Elternteilzeit. Ich finde das immer wieder erschreckend, wenn man auch mit Freundinnen und Freunden spricht, was passiert, wenn Menschen dann ihr erstes Kind bekommen. Und das sind Menschen, die eigentlich sehr progressiv und aufgeklärt sind und dann in alte Muster verfallen, was man ihnen nicht individuell ankreiden kann, sondern sehr oft erleben wir eben, dass Unternehmen solche Modelle gar nicht anbieten und dass es viel zu wenig gesetzliche Möglichkeiten gibt, damit Menschen sozusagen hier auch die Arbeit in einer Beziehung zum Beispiel oder in einer Partnerschaft anders verteilen können. Also ich glaube, da gibt es extrem viel zu tun und da brauchen wir ganz dringend neue Vorschläge, wie wir Sorgearbeit und Erwerbsarbeit anders verteilen können und wie auch Anreize geschaffen werden, beziehungsweise wie Unternehmen auch gezwungen werden, das zur Verfügung zu stellen. Zum nächsten Punkt, Arbeit als Menschenrecht, Thema Jobgarantie. Ich finde das spannend, also Jobgarantie, so ein bisschen die Aktion 20.000 weitergedacht, egal welchen Namen sie hat, ob Aktion 20.000 oder Jobgarantie, ist es eigentlich egal. Aber ich finde, dass es eine wesentliche Maßnahme war, die dieses Marktversagen aufgegriffen hat, die sozusagen nicht nur über Beratung oder über Qualifizierung interveniert hat, sondern Menschen tatsächlich die Chance gegeben hat auf einen Job. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin in meinem ganz unmittelbaren Arbeitsumfeld von 3 oder 4 Aktion 20.000 Menschen umgeben, die jetzt auch dauerhaft beschäftigt sind in den sozialen Organisationen. Das sind total wunderbare Menschen, die einen wertvollsten Beitrag leisten, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie es gewesen sein kann, dass sie langzeitarbeitslos waren. Also ich glaube, es war genau das richtige Modell, auch das richtige Experiment zur richtigen Zeit, weil es geht ja schon auch darum, innovativ und mutig neue Dinge auszuprobieren. Es gab ein paar Aspekte an der Aktion 20.000, die viel zu wenig diskutiert wurden, zum Beispiel, dass ja ein Plan der Aktion 20.000 war, sich tatsächlich in den Gemeinden und in den Regionen zu überlegen, welche Jobs wir eigentlich brauchen. Was für eine visionäre große Frage, welche Jobs brauchen wir eigentlich in Zukunft im Bereich Pflege, im Bereich Mobilität, in unserer Region, weil eine Postdienstleistung zugesperrt hat, weil es diverse Mobilitätsmöglichkeiten nicht gibt. Also ich glaube, in dieser Frage liegen so viele Chancen, auch indem man genau solche Kommunikationsräume auf Gemeindeebene eröffnet, indem man diese Frage, die wir hier quasi jetzt am Podium stellen oder die Sie auch gestellt haben, wie wollen wir in Zukunft und arbeiten und leben, indem man diese Frage quasi auch auf Gemeinde und Ebene und auf regionaler Ebene stellt. Ich glaube, es ist die zentrale Frage und die Aktion 20.000 oder auch eine Jobgarantie würde genau das vorsehen, dass wir uns diese Frage neu stellen. Zum Thema Arbeiten und Lernen, genau, kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ermöglichen. Das klingt banal, ist es aber, glaube ich, nicht, wenn man da sozusagen auch alles ausschöpfen würde. Und jetzt noch zum Thema Digitalisierung, weil es so ein großes Thema ist. Da wurde ich auch gebeten, darum kurz auf das PAMAS-Modell des AMS einzugehen. Das ist vielleicht jetzt für diejenigen von Ihnen, die nicht so viel mit dem Thema Arbeitsmarktpolitik zu tun haben, vielleicht ein bisschen technisch und neu. Ich finde es total bemerkenswert. Es ist ein Algorithmus vom AMS, der quasi auf Basis von Indikatoren aus der Vergangenheit Arbeitsmarktchancen für die Zukunft berechnet von Menschen. Das heißt, es gibt eine automatische Einteilung nach Alter, nach Bildung, nach Geschlecht. Und Menschen werden dann in drei Gruppen geteilt, in Gruppen mit hohen, mittleren und niedrigen Integrationschancen in den Arbeitsmarkt. Und interessant ist das in Bezug darauf, wie die öffentliche Debatte im Moment verläuft, sozusagen, weil sehr stark ein Stück weit suggeriert wird, dass die, die gegen den Algorithmus sind, vielleicht nicht technologieaffin genug sind oder das System nicht genug verstanden haben, weil ja sehr oft argumentiert wird, dass der Algorithmus eigentlich nur die Wirklichkeit abbildet. Und auf den ersten Blick mag das stimmen, wenn man sich es genauer anschaut, stimmt es meiner Meinung nach nicht, weil das System natürlich sehr wohl programmiert ist von Menschen, die ganz bestimmte Annahmen treffen, von Menschen, die diese Daten der Vergangenheit anschauen und zum Beispiel beim Thema Kinderbetreuung haben Frauen sozusagen einen Punkteabzug. Wenn Männer Kinder betreuen, dann haben sie keinen Punkteabzug, was ihre Integrationschancen betrifft. Da wird argumentiert, das bildet die Realität ab. Aber natürlich werden da Vorannahmen getroffen. Gut ist, wenn das AMS hier gegensteuert und sagt, wir fördern Frauen überproportional. Ich glaube allerdings, dass so ein automatischer Algorithmus oder ein Algorithmus auf lange Sicht dazu führen wird, dass die niedrige Gruppe, also die Gruppe mit niedrigen Integrationswahrscheinlichkeiten, ein Stück weit auf dem Abstellgleis landet, dass unter Effizienzgesichtspunkten diesen Menschen weniger Arbeitsmarktförderung zur Verfügung stehen wird und dass diese Menschen in Wirklichkeit einfach abgeschrieben werden. Und den zweiten Punkt, den ich relevant finde, und deshalb nütze ich auch dieses Forum, und ich kann nur erinnern, dass wir rund um die Frage der Abschaffung der Notstandshilfe bei der letzten Regierung sehr, sehr oft auf Klaus Dörre rekurriert haben, der das Hartz-IV-System in Deutschland sehr intensiv auch empirisch untersucht hat. Er hat heute schon einiges gesagt zum Thema Scham und Stigmatisierung, und er hat auch von dieser Schwelle der Respektabilität gesprochen, die ich total entscheidend finde. Und ich glaube, dass in so einer Einteilung der Gruppen, und wenn man sozusagen wirklich eine Gruppe von Menschen identifiziert und über sie sagt, dass sie niedrige Integrationschancen haben, dass diese Schwelle der Respektabilität sehr schnell unterschritten werden kann und dass es sehr schnell passieren kann, dass eine, welche Regierung auch immer es sein wird, diese Gruppe identifiziert und auch sagt, das sind die Überflüssigen, das sind die, mit denen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen, das sind vielleicht sogar die, die in Zukunft für ihre Sozialleistungen arbeiten werden müssen, zum Beispiel in den sogenannten 1-Euro-Jobs. Und vielleicht ist es interessant, und ich bitte Sie, das im Hinterkopf zu bewahren, dass in Deutschland das Hartz-IV-System genauso begonnen hat. Man hat es nicht Algorithmus genannt wie bei uns, sondern es hat geheißen Profiling, aber man hat diese drei Gruppen, in Deutschland waren es vier Gruppen, gebildet. Der zweite Schritt war die Abschaffung der Notstandshilfe und der dritte Schritt war die Einführung von Hartz IV. Und das ist der Grund, warum wir so wachsam sind, das ist der Grund, warum wir hier so genau hinschauen wollen und das ist auch der Grund, warum wir sagen, so eine Form der Segmentierung, noch dazu kombiniert auch mit einem digitalen Algorithmus, ist etwas, was wir ablehnen und was wir sehr gefährlich finden. Also das war ein kurzer Ausflug zum Thema AMS-Algorithmus, ich finde ihn relevant, sozusagen bei allen Chancen auch der Digitalisierung auch auf diese Gefahren hinzuweisen und zu sehen, wie das zum Teil sozusagen schon beginnt, in unsere sozialen Sicherungssysteme Einzug zu halten, diese Art des Denkens. Aber, und damit komme ich schon zu den Chancen, ich habe das vorher gesagt, digitale Inklusion, wir haben bei Arbeit Plus ein Projekt gemacht, das hat sich DigiInclusion genannt, digitale Inklusion. Das war ein Projekt, wo wir mit sozialen Organisationen zusammengearbeitet haben zu diesem Thema Digitalisierung und wo wir dann mit der Methode von Design Thinking, also sehr moderne Methoden, begonnen haben, so kleine Prototypen zu bauen. Und was total interessant war, dass unsere Fantasie war, dass die sozialen Organisationen bei diesem Thema Digitalisierung beginnen werden, über Apps nachzudenken, über digitale Anwendungen nachzudenken. Und das Spannende war aber, dass die meisten sozusagen etwas ganz Analoges gesucht haben. Also einen Raum, wo sich Menschen treffen können, um über das Thema Digitalisierung nachzudenken. Oder so ein Lexikon digitaler Fremdwörter, total altmodisch ausgedruckt auf einem kleinen A5, in einem kleinen A5-Buch. Oder eine kleine digitale Starterbox, weil alle erkannt haben aus der Arbeit mit den Menschen in den sozialen Organisationen, dass es unglaublich viel Scheu gibt auch vor dieser digitalen Welt und dass wir unbedingt darüber nachdenken müssen, wie wir in Zukunft noch digitale Inklusion gewährleisten können. Und ich glaube, das betrifft eben nicht nur die Zielgruppen, mit denen wir unter Umständen arbeiten in den sozialen Unternehmen, sondern es betrifft uns alle. Und auch das haben wir sozusagen bei den Workshops dann sehr schnell erkannt, wie unterschiedliche Zugänge wir selber haben und wie viel Scheu sozusagen bei Menschen aller Altersgruppen und auch aller Herkünfte sozusagen, wie viel Scheu es hier auch gibt. Also das Thema digitale Inklusion finde ich ein entscheidendes, und zwar gerade für uns als soziale Organisationen und als Zivilgesellschaft. Und vielleicht jetzt noch ganz kurz und zum Abschluss, was braucht eine mutige Arbeitsmarktpolitik oder was wären so Ansatzpunkte für eine mutige Arbeitsmarktpolitik? Ich glaube, es braucht einen inklusiven Arbeitsmarkt, einen Arbeitsmarkt, auf dem alle Menschen Platz haben, einen Arbeitsmarkt, der das Thema Arbeit als Menschenrecht in den Mittelpunkt stellt. Die sozialen Unternehmen, das Netzwerk, aus dem ich auch komme, sind die im Moment gerade ganz stark von Kürzungen betroffen waren in den letzten Jahren. Ich bin da heute in Oberösterreich, insofern wissen Sie das am allerbesten, dass besonders Oberösterreich auch ganz stark betroffen war, dass dieses Instrument aber bundesweit extrem in Frage gestellt wird, und zwar aus Effizienzgründen und weil die Meinung ein Stück weit vorherrscht, dass Arbeitsmarktpolitik nicht Sozialpolitik ist. Ich bin da anderer Meinung und ich glaube, dass diese sozialen Unternehmen und sozialen Organisationen für diese digitale Welt, für eine Arbeitswelt im Wandel, keine Reparaturwerkstätten sind für dieses System, sondern sowas wie Zukunftslabore sein können, weil in den sozialen Unternehmen schon ganz viel vorweggenommen wird, auch an Zukunftsarbeit, und ganz viel vorweggenommen werden kann, auch an zukünftigen Modellen, die wir brauchen werden. Das hatte ich den Eindruck, der dritte Punkt, der hat sich auch wie ein roter Faden auch durch den Workshop heute, durch die Workshops gezogen, nämlich das Thema Beteiligung. Es war zumindest eine Wortmeldung, die ich noch gehört habe, beim Workshop, der hier stattgefunden hat, wo jemand gesagt hat, es braucht viel mehr Beteiligungsmöglichkeiten, viel mehr Partizipation, einerseits in den Organisationen, aber auch in den politischen Institutionen und im politischen Diskurs. Auch da haben wir schmerzlich erlebt, dass Beteiligung noch nie ein besonders wichtiges Gut war, aber sozusagen, was es dann bedeutet, gar nicht mehr eingeladen zu werden oder gar nicht mehr in Begutachtungen vorzukommen als soziale Organisationen, das haben wir erlebt und gleichzeitig, glaube ich, haben wir alle noch sehr viel Potenzial, was das Thema Einbindung von betroffenen Menschen betrifft. Also ich glaube, da haben alle sozialen Organisationen noch sehr viel zu lernen und noch sehr viel vor sich, um auch sozusagen dieses Demokratiethema mit Leben zu fluten und um diese Demokratie in den eigenen Reihen und in den eigenen Organisationen noch viel mehr zu stärken. Und als letzten Punkt, wir brauchen eine Politik, die Sozialinnovationen ermöglicht. Sozialinnovationen, ich weiß, das ist quasi so ein bisschen ein Wort, wo man ganz, ganz viel hineinpacken kann. Ich habe es ganz bewusst gewählt, weil es halt sehr aus der Mode gekommen ist, weil es auch im Zuge der Technologisierung und Digitalisierung, weil da immer die Rede von technischer Innovation ist. Aber ich glaube, wir brauchen genauso die soziale Innovation und wir brauchen einerseits eine Politik, die diese soziale Innovation ermöglicht und andererseits auch eine Politik, die, wenn es um das Thema Beteiligung geht, selbst sozial innovativ wirkt. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Liebe Thüringer, meine Damen und Herren, Sie haben auch jetzt wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich glaube, es wurde alles schon gesagt. Dann würde ich. Hier ist vorne eine Frage, Sabine.
Das ist jetzt nicht wirklich eine Frage, eher eine Anmerkung. Ich komme aus dem FAB, Aktion 20.000, eines meiner Babys. Und denke mir, was wesentlich wäre, um nicht nur den Perfekt wiederzubekommen, weil es wichtig ist und sehr gut angenommen worden, und die Leute wirklich, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit Tränen in den Augen gegangen sind und zum AMS, und dann kann ich nicht wieder anfangen, wo es ja genau wieder Cuts gibt, muss 2 Jahre weg sein oder 1 Jahr weg sein, was gleich heißt, du kommst nie wieder retour, weil du bist 55, 57, unmöglich. Man denkt, dass bei uns im Non-Profit-Problem das Problem ist, dass wir auch diese Zeit nicht mehr haben oder die Ressourcen oder die finanzielle Möglichkeit, Ideen auszubauen und zu versuchen, was können wir anbieten, um das Problem in den Griff zu bekommen. Weil wir einfach den Kürzungen so unterworfen sind, dass wir, selbst wenn wir wollen, diese Ideen nicht umsetzen können, weil sie nicht finanziert werden.
Josef Birmeier, Sozialplattform Oberösterreich. Judith, du hast angesprochen, dass die Lohnniveaus im Bereich Gesundheit und Soziales und Erziehung und Bildung so deutlich unter jenen zum Beispiel im Bergbau sind. Das hat sicher damit zu tun, dass dort viele Frauen beschäftigt sind, aber das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass da Auftraggeber die öffentliche Hand ist, dass da Subventionen im Spiel sind und Förderungen fließen. Und dort traditionell sowieso immer gespart wurde und in der letzten Zeit vehement gespart wird, gekürzt wird. Das wirkt sich natürlich auf Arbeitsbedingungen aus, leider. Und das wirkt sich auch auf die Rahmenbedingungen insgesamt aus, der sozialen Organisationen, der sozialen Unternehmen. Und hier ist es unbedingt erforderlich, dass die öffentliche Hand, aber ein Steuergeld ist, mehr Geld in die Hand nimmt, um da gescheite Strukturen zu ermöglichen.
Ja, also ich möchte nur noch was dazu sagen zum Algorithmus beim AMS. Ich war bei etlichen Diskussionen, da wurde mir von Seiten des AMS dann immer wieder gesagt, der bildet ja nur die Wirklichkeit ab, was wahrscheinlich sogar stimmt. Dann wurde mir noch dazu gesagt, dass das ja nur eine Entscheidungshilfe ist für den Mitarbeiter, also für den Beratenden. Was mir nie beantwortet wurde, und ich weiß jetzt nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber was ich vielleicht hoffe, ob mir das jemand im Publikum beantworten kann. Ich hätte nämlich gerne gewusst, ob ein Mitarbeiter des AMS, wenn der dann den Algorithmus hat, die Person ist in die und die Gruppen einzuteilen und er sagt, nein, die Person ist ist höher zu stufen oder anders zu stufen, ob der diese Entscheidung rechtfertigen muss. Das wüsste gerne, ob ein einzelner Mitarbeiter diese Entscheidung rechtfertigen muss, und zwar wüsste deswegen wissen, weil ich einfach glaube, dass wenn der das rechtfertigen muss, diesen Einfluss drauf hat, wie oft jemand so eine Entscheidung dann trifft und wie oft jemand dann sagt, na okay, der Algorithmus hat das gesagt, ich halte mich da aus. Ich wüsste gern, ob es irgendwen gibt, der das weiß, weil da vom AMS habe ich dazu noch nie eine Antwort gekriegt.
Ist jemand da vom AMS, der sich bei dem Punkt auskennt? Bitte.
Ich habe diesbezüglich mit dem AMS gesprochen, beziehungsweise eine Kontaktperson war bei mir in der Besucherrunde und hat mich darauf hingewiesen, dass zukünftig so sein wird, dass eben das EDV-System zukünftig die Bewerberinnen für unseren Bereich auswählt und ich zukünftig intensiver, genauer und besser meine Jobbeschreibungen kundtun muss, damit das System weiß, was ich will. Weil das fährt automatisch raus und die Beraterinnen schauen nur drauf und können so die Informationen mit, wenn sie möchten, das sagen ja oder nein oder woanders hin. Aber grundsätzlich ist die Entscheidung von dem Rechner und ob das der Berater oder die Beraterin tut, ist dann immer nur. Also so ist bei mir, so wurde es mir nicht, das ist mir nicht so, ist mir nicht gesagt, es gibt die Möglichkeit, wobei ich das pervers finde, Entschuldigung, den Ausdruck, wenn ich jetzt eine Jobbeschreibung habe, ich suche im Dienstleistungs- Beispiel Reinigungskraft und ich schreibe deine, weiß nicht, körperliche Belastbarkeit 5 Kilo und wir machen Büroreinigung, Stillreinigung und ich muss da genau wie eine LAB-Beschreibung reintun. Da kommen ja Leute, die vielleicht diese nicht haben, aber passend wären für mich. Das würde mir ich gerne anschauen als Dienstgeber. Ich habe einen Fixbeschäftigten gesucht in Reinigung mit LAB und da habe ich Gott sei Dank eine Kollegin gehabt, die keine Erfahrung gehabt, war aber so bemüht und so engagiert, dass die meine beste Mitarbeiterin in dem Bereich jetzt ist und die LAB jetzt nachmacht. Und da denke ich, ich hätte gar keine Chance gehabt, dass ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Also da denke ich mir, da stimmt was nicht.
Ja. Also ich glaube, PAMAS ist ja gerade jetzt erst einmal beschlossen worden und ich glaube, was diesen Prozess betrifft quasi, das wird quasi jetzt erst festgelegt, das ist noch nicht festgeschrieben, aber was wir ganz sicher wissen aus der Literatur, ist, dass Menschen auf Dauer Maschinenentscheidungen ganz sicher vertrauen und ich glaube, es wird wahrscheinlich Sicherungssysteme geben, damit Menschen quasi nicht abgestuft werden können automatisch, aber es ist noch nicht gesagt, ob es sowas wie Zielvereinbarungen gibt, dass Menschen quasi auch in eine höhere Gruppe kommen. Und sonst glaube ich schon, dass sich Menschen von Maschinenentscheidungen stark beeinflussen und leiten werden lassen. Und das sehen wir extrem problematisch. Und vielleicht noch zu den zwei Fragen. Also das eine war quasi der Spielraum von sozialen Organisationen. Ja, das stimmt ganz sicher. Und was das Thema soziale Innovation betrifft oder etwas ausprobieren oder sozusagen auch für eine bestimmte Zielgruppe ein bestimmtes Angebot zu legen. Ich glaube, da sind die Spielräume immer, immer kleiner geworden und mittlerweile geht es eigentlich total ums Überleben. Und ja, Stichwort Kollektivvertrag, der Kollektivvertrag wäre da ganz sicher meiner Meinung nach eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das kann eben nur Hand in Hand mit der öffentlichen Hand gehen. Aber ich finde es extrem schade, dass dieser Kollektivvertrag nicht genutzt wird, um auch Dinge zu pilotieren, zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung. Also das wird schon alles sehr verhalten diskutiert, auch im Rahmen der SWÖ. Und ich denke mir aber, dass in diesem Kollektivvertrag da meiner Meinung nach könnte man einen mutigen Schritt nach vorwärts gehen, um diverse Diskriminierungen, auch Ungleichheiten auch besser abzubilden. Aber das geht tatsächlich nur mit der öffentlichen Hand. Und da merken wir halt ganz stark, wie wir halt permanent ausgespielt werden zwischen diesen zwei Bereichen.
Dankeschön, Judith Pöhringer. Ich würde sagen, die Fragen sind somit beantwortet. Danke für diesen visionären Beitrag zum Thema Arbeitsmarkt. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende unserer Tagung angelangt und wir haben erstklassige Informationen bekommen aus erster Hand. Und ich habe noch hier eine lange Liste an Danksagungen, wenn Sie mir erlauben, diese kurz zu erwähnen. Die Veranstalter Arbeiterkammer Oberösterreich, Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung GmbH, BFE Oberösterreich und Migrare-Zentrum für Migrantinnen Oberösterreich bedanken sich bei Arbeiterkammer Oberösterreich Direktor Josef Moser für die einleitenden Worte, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Unterstützung, bei Integrationslandesrat Rudi Anschober, Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, dem AMS Oberösterreich und der Arbeiterkammer Oberösterreich. Besonders für die Nutzung der wunderbaren Räumlichkeiten. An die Technik ein herzliches Dankeschön und an das gesamte Team für den wirklich reibungslosen Ablauf heute. Wie bereits erwähnt, die Tagungsunterlagen finden Sie zum Download auf der Homepage von Migrare. Die Keynotes wurden heute aufgezeichnet und die können Sie auch zum Nachhören auf der Homepage von Migrare finden. In den Tagungsmappen haben Sie, glaube ich, vorgefunden, die Feedbackbögen, da würden wir Sie bitten, diese auch auszufüllen und vorne vor dem Kongresssaal vor der Tür in eine Box zu werfen. Ansonsten möchte der Geschäftsführer von Migrare noch ein paar Worte an Sie richten. Mümtaz.
Heute wurde wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Herzlichen Dank für deine gute Arbeit, dass du uns den ganzen Tag durch diese Tagung begleitet, das geführt hast. Danke, Anni.
Also für mich.
Anni trinkt auch Raki gern. Raki kommt vielleicht im Anschluss dann. Ja?
Anis Schnaps.
Genau. 50% mindestens kennen. Ich möchte mich auch bedanken bei unserer Kooperationspartnerin, persönlich bei Christian Leitner von der Volkshilfe Österreich, Dennis Tammersberger, Arbeiterkammer Österreich, Angela Feichtinger, BFI Österreich. Dann bei vielen Kollegen und Kolleginnen, besonders von Migrare, die im Hintergrund sehr viel gearbeitet und Vorbereitungen durchgeführt haben. Und am Schluss bei meiner Kollegin Sabine Schandl, die gesamte Organisation koordiniert hat, die rote Fäden in der Hand gehabt hat. Herzlichen Dank, Sabine. Ohne dich wäre Chaos. Wir wollten Sabine Kiste Bier schenken, weil sie gerne Bier trinkt, aber das war mühsam. Sie kriegt am Schluss ihr Bier. Okay. An euch alle herzlichen Dank für die Beteiligung. Wir wollen, zumindest Absicht haben wir, nächstes Jahr wieder die Tagung veranstalten. Wie Judith am Schluss gesagt hat, wir wollen zumindest an diesem einen Tag als Labor sein für soziale Innovationen. Gerade deswegen ist extrem wichtig, eure Rückmeldungen, auch eure Vorschläge, was Thema für nächstes Jahr bedeutet. Herzlichen Dank und kommt gut nach Hause.